Atibeo,
der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen zu unserem neuen Atibeo, der Wissenschaftspodcast. Am 14. Februar in diesem Monat ist wieder der Valentinstag, gefolgt von Karneval. Das sind für uns Anlässe genug, um über das Thema Liebe und ganz konkret über Online-Dating zu sprechen. Wir, das sind Alexander Pratka und Melanie Hahn. Hi Alex.
Hallo, grüß dich Melanie.
Online-Dating. Hast du schon mal Erfahrungen damit gemacht?
Ich persönlich tatsächlich noch nicht, aber aus meinem Bekanntenkreis weiß ich, das funktioniert tatsächlich.
Habe ich auch schon gehört, aber für mich persönlich käme das überhaupt nicht in Frage. Also gerade bei Apps schaut man doch ohnehin nur das Foto an und wenn derjenige nicht attraktiv genug aussieht, dann wischt man ihn einfach weg.
Das ist hart.
Das ist hart und dabei könnte derjenige ja ein ganz netter Mensch sein, mit dem man sich wundervoll unterhalten kann.
Das ist sicherlich richtig, aber es gibt ja auch so das Thema Matching, das heißt, man kann gleich feststellen, habe ich die gleichen Hobbys, habe ich die gleichen Interessen, da hat man ja durchaus eine ganz andere Basis, um mit jemandem in Kontakt zu treten. Vielleicht erhöht das ja sogar auch die Wahrscheinlichkeit, den oder die Richtige zu treffen. Also könnt mir schon vorstellen, dass da was dahinter steckt.
Also ich kann mir das nicht vorstellen, weil ja allein das Bauchgefühl, die Chemie, fühlt sich das gut an oder nicht, das kann ich ja über solche, über Online-Dating oder solche Apps gar nicht erfassen. Ich glaube, da geht es eigentlich nur darum, damit Geld zu verdienen.
Viele sind aber auch wieder schüchtern zum Beispiel, die trauen sich nicht unbedingt raus, sind sowieso alleine, haben vielleicht viele Freunde, die in festen Partnerschaften sind, da wird es natürlich immer schwieriger. Für die ist das ja eigentlich auch eine große Chance, wirklich jemanden kennenzulernen überhaupt.
Und naja, oder sie werden unglücklich, weil es vielen gar nicht darum geht, einen richtigen Partner zu finden, sondern sind eher auf amoröse Abenteuer aus, insbesondere die Männer.
Ah, okay, na gut. Ich bin übrigens auch ein Mann. Ich glaube, da sind wir tatsächlich wieder anderer Meinung. Insbesondere was dieses Klischee angeht, dass Männer ja immer nur auf amoröse
Abenteuer. Das habe ich gar nicht gesagt.
Ja, doch,
ich habe nur gesagt, dass bestimmt viele Männer nur auf der
Frauen
Suche
nicht,
sind,
oder
auf Frauenjagd sind. Mag ja sein, dass es die eine
ist. Ich glaube schon, soweit ist die Gleichberechtigung heute schon. Ja, also ich sehe schon, da sind schon wieder viele unterschiedliche Ansichten im Raum. Da sollten wir wie immer doch jemanden dazu holen, der uns profunde Antworten geben kann.
Ja, das sehe ich ganz genauso.
Und du hast, glaube ich, auch schon wieder jemanden.
Genau, auf, ne? An der Hochschule Fresenius in Köln sitzt Professor Dr. Vera Aretz. Herzlich willkommen, Frau Aretz.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind und
ja,
vielen Dank,
guten Tag,
dass Sie sich Zeit nehmen.
Danke für die Einladung.
Sie sind Psychologieprofessorin und Prodekanin an der Hochschule Fresenius in Köln und haben eben genau den Forschungsschwerpunkt Online-Partnersuche, Single-Börsen und Social-Dating-Apps und sind von daher die richtige Expertin, die mal uns aufklären kann, ob jetzt Online-Dating, was für Vor- und Nachteile es da gibt. Zu Beginn gibt es bei uns immer die feste Rubrik Forscher gefragt. Wir stellen drei Fragen und bitten um drei kurze Antworten.
Ja, dann fange ich gleich mal an, Frau Professor Dr. Aretz, auch von mir herzlich willkommen nochmal. Wie sieht denn für Sie das perfekte Date aus? Und wenn ich das fragen darf, was war denn Ihr schönstes Date?
Ist echt schon lange her, leider. Oder Gott sei Dank. Das perfekte Date findet mit einer sehr netten, humorvollen, lustigen Person statt und ist kurzweilig.
Welche Aspekte sind denn Ihnen persönlich wichtig für eine lange Beziehung? Humor wahrscheinlich auch, wie Sie gerade angesprochen haben.
Humor
weitere?
Ist wichtig, ja. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Ähnlichkeiten helfen, eine langfristige Beziehung zu führen, eine erfolgreiche Beziehung. Das heißt sowas wie Werte, Interessen, dass man sozusagen ähnlichen Spaß hat, ähnlichen Humor und sich gut austauschen kann, ist mir tatsächlich sehr wichtig in einer Beziehung.
Ich stelle jetzt mal eine These auf, die Sie dann bitte mal bewerten als richtig oder falsch. Ich sage mal, man braucht im Leben, Frau auch, man braucht im Leben beziehungstechnisch ein paar Erfahrungen, beziehungsweise vielleicht sogar Enttäuschungen, um dann eine richtig gute Beziehung führen zu können, die lange währt. Ist das richtig oder falsch?
Weder noch.
Okay.
Also das kann sein, aber ich glaube, man braucht keine tiefen Enttäuschungen, um sozusagen eine perfekte Beziehung führen zu
also
können.
Also man kann auch mit dem ersten Partner, den man mit 16 hat.
Gibt es. Ich glaube, entscheidend ist, wenn man lange zusammen ist, dass man ähnliche Entwicklungen gemeinsam vollzieht. Man ist ja sozusagen mit 16 kein anderer Mensch, aber hat noch vielleicht andere Werte und halt andere Vorstellungen als mit 47 beispielsweise. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man sich gemeinsam entwickelt.
Nun gibt es ja etliche Anbieter im Zeitalter der Digitalisierung, Elitepartner, Parship, Tinder, Badoo, und das sind nur einige wenige Anbieter. Der Markt boomt da ja regelrecht. Was sind hier denn genau die Unterschiede? Kann man das sagen?
Ja.
Kann man das definieren?
Ja, genau. Es gibt 2500 Dating-Apps, da kann man mal schnell den Überblick verlieren.
2500?
Ja, allein in Deutschland.
Das ist Wahnsinn.
Also üblicherweise kategorisiert man das. Also man sagt, ist es kostenpflichtig oder kostenfrei? Ist es nach dem Matchmaking-System, Sie hatten es gerade angesprochen, also kriegt man von der App oder von der Website gezielt Partnervorschläge oder aber wird einfach ein Katalog zur Verfügung gestellt, den man so selbst durchblättert. Das sind so die wesentlichen Kriterien. Und welche Zielgruppe wird angesprochen? Nach Alter, nach sexueller Orientierung, nach Präferenzen, die man gemeinhin so hat. Diese ganzen sozusagen Websites kann man in vier Kategorien ordnen. Das eine sind diese Kontaktbörsen, das andere sind Partnervermittlung, dann gibt's Adult Dating, wo es dann primär um kurzfristige amoröse Abenteuer gibt, und darüber hinaus gibt es noch Social Dating, was dann über Apps funktioniert.
Und was sind die Gründe für diesen Boom? Also, dass es 2500 Anbieter gibt, gibt es heutzutage mehr Singles als früher oder wechseln wir einfach häufiger den Partner? Oder sind Beziehungen vielleicht auch offener geworden?
Stimmt alles. Also zum einen gibt es deutlich mehr Singles in der letzten Zeit. Mhm. Ich habe gerade noch mal gelesen, also 16,8 Millionen in Deutschland ist nicht so wenig. Mhm. In Großstädten ist die Tendenz irgendwie auch noch mal stärker. Die meisten Singles sollen es tatsächlich in Berlin geben. Darüber hinaus haben sich so Beziehungsmuster verändert. Das heißt, bis man sich dann tatsächlich verbindlich festlegt, ist es tatsächlich oftmals so, dass man viele Wechsel hat. Das heißt, auch ein Bedarf, Menschen kennenzulernen. Und darüber hinaus, im Kontext der Digitalisierung, wir haben permanent das Handy dabei, ist natürlich Online-Dating so eine schöne Möglichkeit. By the way, unabhängig von Ort, letzten Endes Partnersuche zu vollziehen. Kann man auf der Arbeit machen, kann man machen, wenn man ausgeht, wenn man gerade in der Bahn sitzt, überall hat man die Möglichkeit, quasi nochmal Kontakte zu knüpfen über Websites oder über Apps.
Also es kann man sagen, dass digitale Partnersuche für Singles heutzutage ganz besonders wichtig geworden ist.
Ne, es gibt auch Singles, die damit nichts anfangen können und es nicht nutzen oder mal genutzt haben. Und Online-Dating birgt ja auch ein nicht unbeträchtliches Frustrationspotenzial. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber, das ist zumindest meine persönliche Meinung, auch eine sehr gute Möglichkeit, in Kontakt zu kommen und kennenzulernen. Wenn man sich überlegt, es gibt viele Dating-Apps für Senioren, also für Ältere, die vielleicht jetzt irgendwie nicht mehr so sozial eingebunden sind. Ich denke immer an alleinerziehende Mütter, die zu Hause sind und gar nicht mehr die Möglichkeit haben, wie früher sozusagen durch die Lande zu streifen und nach einem Partner Ausschau zu halten. Also insofern sehe ich da Online-Dating schon als eine gute Chance, in Kontakt zu kommen.
Wenn wir jetzt da von den Partnerbörsen sprechen, dann sind ja da aber auch nicht nur Singles unterwegs. Das führt mich immer wieder zu der Frage, inwiefern Sie sprachen das ja auch an, diese permanente Online-Verfügbarkeit, also man ist ja quasi selber auch immer verfügbar, vielleicht auch doch bestehende Beziehungen in Gefahr bringen kann. Werden wir hier nicht durch diese Verfügbarkeit auch beliebig? Der Seitensprung ist ja dann quasi nur ein Mausklick oder ein Wischer auf dem Smartphone entfernt.
Klar, aber das ist nicht eine Frage der Technik, sondern es ist eine Frage der Haltung. Ne? Also man kann auch so.
Das verändert sich aber nicht durch diese neuen Entwicklungen.
Naja, es ist so niederschwelliger. Ja, es ist niederschwelliger, in Kontakt zu kommen. Inwieweit jetzt sozusagen durch diese Technik die Anzahl der Seitensprünge gestiegen ist, das würde ich bezweifeln. Ich kenne da keine Studie zu. Ist aber eine interessante Fragestellung.
Okay. Was Sie auch angesprochen haben, dass es ja praktisch für jede Zielgruppe irgendwie ein passendes Angebot gibt. Die Motive, die zu nutzen, sind wahrscheinlich genauso vielfältig. Wir hatten das gerade so ein bisschen im Streitgespräch.
Und amorösen Abenteuern.
Ob die Geschlechter da möglicherweise andere Motive haben. Wissen Sie da was drüber? Lässt sich das so generalisiert überhaupt sagen? Gibt es vielleicht altersmäßig auch Unterschiede? Wo liegen Auffälligkeiten? Das würde mich wirklich mal interessieren.
Also es gibt tatsächlich viele Untersuchungen, die Geschlechtsunterschiede belegen. Ja, dass also Männer so tendenziell eher kurzfristige Paarungsstrategien verfolgen. Nicht so ein hohes Maß an Commitment. Wenn man Männer fragt, dann geben sie zumindest deutlich häufiger als Frauen an, dass auch sozusagen die Anzahl der amorösen Abenteuer, die über Online-Dating entstanden sind, signifikant höher als Frauen das angeben. So, wir wissen es nicht, ob es tatsächlich so ist. Es gibt auch Forscher, die sagen, das sind sozusagen Effekte der sozialen Erwünschtheit. Vielleicht ist es bei Männern gar nicht so signifikant stärker als bei Frauen. Mhm. Aber wenn man in die Zahlen schaut und Studien recherchiert, dann findet man diesen Effekt wiederholt. Ja? Man findet auch, und das finde ich ganz interessant, dass sich die Motive oftmals zwischen den Online-Dating-Börsen unterscheiden. Also Social Dating beispielsweise, diese Apps, die ja erstmal auch kostenfrei sind, da geben auch viele Probanden an, dass sie die eher mal so zum digitalen Zeitvertreib nutzen. Währenddessen so seriöse, in Anführungsstrichen, Partnervermittlungen, die ja auch kostenpflichtig sind. Es ist ganz schön teuer, sich da anzumelden. Es ist auch relativ aufwendig, so ein Profil zu erstellen, erstmal einen Persönlichkeitsfragebogen und so weiter und so fort
auszufüllen. Was kostet das so im Schnitt, wenn ich das kurz dazwischen fragen darf?
Ja, es ist irgendwie, ich glaube, so 70 Euro im Monat.
Recht viel.
Ja, sowas.
Recht eine Menge.
Ja. Man legt sich dann auch, glaube ich, für ein halbes Jahr in aller Regel fest. Also ja, ist schon so ein bisschen was. Also und dadurch ist die Schwelle höher, also dass man dann jetzt irgendwie einen Fake-Account erstellt oder irgendwie just for fun, sondern sich da eine halbe Stunde durch so einen Persönlichkeitsfragebogen klickt, das ist erstmal sehr unwahrscheinlich. Deswegen muss man, und das ist auch eine wichtige Empfehlung, aus dieser Flut der Angebote erstmal das richtige Portal herausfinden. Und das richtige Portal ist jenes, was sozusagen die eigenen Bedürfnisse, also das, was man sucht, man kann ja auch, ist ja nicht verboten, sexuelle Abenteuer suchen, oder aber eine, den Mann fürs Leben oder die Frau fürs Leben. Und je nachdem sollte man eben auch erstmal recherchieren, welches Portal denn geeignet ist, dieses Bedürfnis zu befriedigen.
Muss ich dann ganz konkrete Vorstellungen haben, wie mein Partner auszusehen hat? Ist das wichtig oder soll ich mich einfach, also insbesondere was dieses Social Dating Apps betrifft, einfach mal so durchwischen und in der Hoffnung, dass dann die Algorithmen oder das Matching, das dahinter steckt, schon richtig sein wird? Also das stelle ich mir halt schwierig vor, das selber zu beurteilen, weil wenn ich jetzt draußen, also in der realen Welt oder in der jemanden kennenlerne, dann habe ich ja ein Gefühl, dann unterhält man sich, man spürt irgendwie was im Bauch, ob das stimmt oder nicht. Ich stelle mir das schwierig vor, dass sozusagen einem Algorithmus, der hinter solchen Apps steht, sozusagen zu überlassen.
Ja, ist es auch. Also erstmal ist es ja prinzipiell ganz gut, wenn man weiß, was man will. Man stellt aber bei der Partnersuche oftmals fest, dass das, was man sozusagen möchte oder so die Kriterien, die man so aufzählen kann, er soll klug sein, er soll humorvoll, er soll was weiß ich sein, sich dann aber in der Realität wieder ganz anders gestalten. Ist man doch mit jemandem zusammen, der einen anzieht und der aber diese vorbenannten Kriterien ist. Aber sozusagen das, was man denkt, was gut für einen wäre, ist dann in der Realität manchmal gar nicht so gut.
Naja, Humor ist ja auch subjektiv. Also ich kann ja denken, ich bin ein humorvoller Mensch und Alex, du magst meine Witze überhaupt nicht und also
klar, es ist das so, was ich sagen möchte, ist, es gibt, also inwieweit man den eigenen Kriterien immer so trauen kann, sei mal dahingestellt. So. Der zweite Punkt ist, für mich ist Online-Dating tatsächlich eine Form des Kennenlernens. Inwieweit dann das Bauchgefühl oder die Chemie stimmt, das stellt sich in aller Regel tatsächlich erst wirklich heraus, wenn man die Probe in der Realität hat. Also wenn man eine physische Präsenz hat, man sieht jemanden, wie jemand gestikuliert, wie jemand aussieht, welche Mimik er hat, welche Stimme und so weiter und so fort. Also alles auch Merkmale, die für die Attraktionen, also ob man jemanden attraktiv findet oder nicht, auch relevant sind.
Also die Romantik kommt dann später. Ne? Romantik hat das ja.
Ja, kann man so sagen. Also es kann auch romantisch sein, sich so schöne textbasierte Nachrichten zu schicken. Das ist ja auch möglich. Genau. Und oftmals führt das ja sogar dazu, dass es sehr romantisch ist und man auch sozusagen Gefühle und Hoffnungen projiziert und dann die Romantik zerfällt, wenn man sich gegenüber steht. Also es kann beides sein.
Aber ist es nicht auch so, dass wir ein bisschen das Risiko scheuen? Also das heißt, man klärt am liebsten immer schon viele Punkte vorher ab. Also nicht nur, dass es tatsächlich vielleicht ein bisschen die Romantik nimmt, aber haben wir heute nicht mehr so viel Lust, ins Risiko zu gehen? Also einfach über das Kennenlernen im realen Leben festzustellen, passt derjenige zu mir oder nicht, sondern ich möchte am liebsten vorher schon, ja, wie ne, Fragebogen über den Tisch geschoben, passt das überhaupt?
Weiß ich nicht. Ich glaube oftmals ist es, also es ist ja kein Alles-oder-Nichts-Prinzip. Also es ist sozusagen also es heißt ja nicht, dass sozusagen jemand, der Online-Dating nutzt, nicht auch noch ausgeht oder in der Realität irgendwie versucht, jemanden kennenzulernen. Also in der nicht-digitalen Welt, Realität ist der falsche Begriff. Es kann ja auch sein, dass jemand trotzdem heute in der Bahn sitzt, eine Frau anspricht und dann einen halben Tag später nochmal Online-Dating nutzt. Für mich ist es tatsächlich eine zusätzliche Möglichkeit und eine bequeme Möglichkeit, mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen.
Und die Enttäuschungen sind da natürlich genauso groß sein, als wenn ich jemanden jenseits von Online-Dating-Apps oder so kennenlerne.
Das stimmt, so sehe ich es genauso. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Kontaktabbrüche, das muss man sagen, beim Online-Dating tatsächlich deutlich schneller sind. Also es ist fast wichtig, durch die Vielzahl der Kontakte, die man dort generieren kann, auch relativ schnell zu selektieren. Und auf der anderen Seite kann das aber bedeuten, ich sende eine Nachricht oder bekunde Interesse an einer anderen Person und höre dann nie wieder was. Oder dieses Ghosting, jemand ist dann einfach weg, man hatte einen Kontakt, man hat telefoniert oder was auch immer und dann bums, ist die Person sozusagen weg und verabschiedet sich nicht. Also insofern ist dieses Vorurteil auch begründet, dass oftmals diese digital entstehenden Kontakte auch unverbindlich sind.
Kann denn da auch eine Sucht entstehen? Also ne, Online-Gaming zum Beispiel hat man ja, das ist ja, glaube ich, sogar anerkannte Krankheit mittlerweile, dass man praktisch
stoffungebundene Sucht,
so total da drin aufgeht, dass es eigentlich gar nicht mehr darum geht, letzten Endes einen Partner oder eine Partnerin zu finden, sondern die Sache an sich ist einfach so, nimmt mich so in den Bann, dass ich da gar nicht mehr loskomme.
Haben wir tatsächlich mal untersucht, kam leider nicht raus. Also, was heißt leider, ne? Aber es gibt eine Sucht, ist ja Abhängigkeit sozusagen ein Begriff, der zu definieren ist, aber das, was es gibt, und vielleicht meinen Sie auch das, ist, dass oftmals diese Dating-Apps auch was sehr Spielerisches haben und deswegen es viele Personen gibt, die sie dann auch nutzen und vielleicht auch mehr nutzen, als sie ursprünglich wollten. Und immer wieder, also so ein bisschen dieses Thema Abstinenzlosigkeit und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, das, was auf jeden Fall gut nachgewiesen ist, ist, dass es durch die viele Verfügbarkeit diesen Choice-Overload-Effekt gibt. Also das heißt, es ist eigentlich aus der Konsumforschung, dass je mehr Alternativen man zur Verfügung hat, desto schwieriger wird es halt auch tatsächlich, sich zu entscheiden und desto schwieriger ist es auch verbindlich, bei dieser Entscheidung zu bleiben. So, und dieser Effekt ist im Online-Dating-Kontext häufig auch bestätigt worden. Also, dass so diese Entscheidung für eine Person und nicht immer auch nochmal zu überlegen, gibt es vielleicht noch was Besseres oder ich schaue doch nochmal ein paar Profile. Also, dass sich dieses Thema der Suche verselbstständigt, das ist ein relevantes Phänomen im Kontext des Online-Datings.
Das heißt, es wäre eigentlich gut, wenn man dann jemanden gefunden hat, dass man sich dann auch mal direkt wieder abmeldet.
Ja, genau. Ja, absolut.
Ja, okay.
Im Zweifelsfall kann man sich ja auch wieder anmelden.
Ja, richtig.
Aber wenn es nicht geklappt hat. Aber ein klares Bekenntnis irgendwie erstmal dazu und dann auch mal anderen Menschen sozusagen und der Beziehung, der Entwicklung einer Beziehung eine realistische Chance zu geben, ist wichtig.
Ja, ist eine wichtige Entscheidung. Es ist durchaus ja auch schwerwiegende Entscheidung mit Konsequenzen. Natürlich möchte man da möglichst die Sicherheit haben, dass es dann auch passt. Ich bin da jetzt tatsächlich unerfahren, sage ich mal, angenommen, ich würde mich jetzt dafür entscheiden, online nach der Partnerin zu suchen. Wie gehe ich denn am besten vor? Sie haben vorhin schon mal gesagt, klar, man muss erstmal definieren, was will ich eigentlich selber? Partnerin fürs Leben, ein amoröses Abenteuer oder einfach nur Kontakt suchen. Dann muss ich mich auch fragen, was gebe ich preis und so weiter. Das hatten Sie ja schon angesprochen, um überhaupt das richtige Portal zu finden. Was für Empfehlungen geben Sie denn sonst noch?
Gemeinhin bei Online-Dating-Suche?
Ja, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt mal loslegen.
Ja.
Was mache ich jetzt?
Ja. Also genau, Sie gucken, was Sie wollen, hatten Sie angesprochen, welche Ziele haben Sie, wollen Sie eine feste Partnerschaft, wollen Sie einfach mal so ein bisschen gucken. Um so ein bisschen reinzukommen, kann man auch erstmal kostenfreie Portale nutzen. Da muss man einfach wissen, dass es kein wirklich geschützter Raum ist, sondern dass sich da ja jeder sozusagen anmelden kann. Deswegen ist die Frage, was man für ein Foto nutzt, ne, ob man rein theoretisch möchte, dass Kolleginnen und Kollegen das mitbekommen oder nicht. Was die Auswahl der Fotos anbelangt, ist es, glaube ich, wichtig, darauf hinzuweisen. Es ist natürlich also für Frauen genauso wie für Männer das entscheidende Selektionskriterium. Also ne, finde ich jemanden attraktiv
also
oder
freundlich.
Also die
Attraktivität spielt nach wie vor eine ganz große
Rolle. Die Attraktivität spielt eine Rolle, ja, das ist nicht von der Hand zu weisen. Genau. Aber auch das ist ja subjektiv. Ne?
Ja, klar.
Genau. Ja, also oftmals werden dann Fotos genutzt. Ja, also man sollte jetzt keine total veralteten Fotos nutzen, wo also ne, schon einen realistischen Einblick geben. Frauen machen sich da gerne so ein bisschen.
Ja, aber Sie sprechen jetzt einen wichtigen Punkt schon an oder wir nähern uns jetzt schon der nächsten Frage. Ich kann ja jetzt auch mogeln, das machen ja, glaube ich, auch viele.
Genau.
Ja, das heißt, Photoshop, es gibt genug Möglichkeiten, sich wesentlich schöner zu machen, als man eigentlich ist. Man kann auch ein Fake-Foto nehmen. Ja, wie gehen Nutzer denn mit dem Phänomen um? Da steckt ja auch eine gewisse Gefahr dahinter.
Ja, genau. Deswegen ist es schon wichtig, auch dann im zweiten Schritt, wenn man Kontakt aufnimmt, Fragen zu stellen, die zum einen ja so ein bisschen aufdecken können. Ja. Also es gibt ja auch nicht nur Fotos, sondern es gibt ja weitere Profilangaben und tatsächlich relativ schnell auch den Kontakt quasi in den nicht digitalen Kontext zu überführen, weil es natürlich auch frustrierend ist, wenn man da Wochen und Monate lang so hin und her schreibt und hinterher feststellt, ach Gott, das ist ja eine ganz andere Person, habe ich mir ganz anders vorgestellt.
Gibt es denn auch da Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was die Darstellung auf den Fotos betrifft?
Gibt's
da Erkenntnisse?
Ja.
Also wie stellen sich Männer gerne dar und wie, also von Frauen haben Sie gerade gesprochen,
Sie
vielleicht so ein bisschen am Alter manipulieren oder?
Ja, genau. Und also es gibt wirklich lustige Studien und eine zeigt, dass zum Beispiel Frauen sich oftmals in so einem Aufnahmewinkel fotografieren, die sie so ein bisschen kleiner erscheinen lässt und Männer gerne sich im Freien fotografieren lassen, also nicht in auch mal Aktivitäten auf
der Marlboro-Man ist doch noch in.
Aber es ist doch wirklich witzig, dass da gibt es signifikante Unterschiede, ja. Kann man sich wirklich sehr schön anschauen. Also, und in der Tat bedient es natürlich so ein bisschen Geschlechterstereotype, aber so ist es halt.
Okay.
Interessant.
Und die verändern sich auch nicht. Man hat immer das Gefühl, es ist so eine Diskussion entstanden, dass das alles so aufgeweicht ist. Aber offensichtlich gibt es das immer noch, diese harten Grenzen und was ist typisch männlich und typisch weiblich, wenn Sie das jetzt so schildern. Und das findet sich dort.
Das findet sich, ja.
Okay.
Gibt's denn, wenn man jetzt so ein Profil erstellt, auch bestimmte Daten, also persönliche Daten, auf die man so ein bisschen achten sollte. Also man sollte ja nicht zu, also klar, man soll einiges über sich preisgeben,
auch das Persönliche,
aber man muss sich ja auch ein bisschen schützen.
Nee, klar. Also ich würde jetzt selbstverständlich mich nicht fotografieren lassen, wenn irgendwie das Straßenschild dort, wo ich wohne, sichtbar ist im Hintergrund oder was weiß ich. Es gibt im Übrigen, also das muss ich mal sagen, es gibt ganz viele Menschen, Männer, die sich immer noch so fotografieren lassen mit so einer Frau im Arm und dann ist die Frau aber abgetrennt. Okay. Da muss man mal empfehlen, dass man das vielleicht wirklich lässt und sich als Individuum alleine darstellt auf diesen Bildern. Genau, also personenbezogene Daten, also sei es, wo ich wohne, sei es irgendwie, was weiß ich, mit Kindern oder mit anderen Personen gemeinsam, würde ich immer empfehlen, das nicht zu tun. Und auf der anderen Seite oder dort, wo man arbeitet, das würde ich auch nicht preisgeben. Zunächst, dass, also was man macht schon, aber nicht sozusagen Ort oder Name des Unternehmens oder was auch immer. Oder wo man studiert ist oder was auch immer man macht, welcher Tätigkeit man nachgeht.
Ich würde gern trotzdem nochmal auf die Fotos zurückkommen.
Ja.
Haben denn diese Stereotypen-Fotos, also ist das mal untersucht worden, ob die denn dann tatsächlich von größerem Erfolg gekrönt werden? Also ist es denn so, dass der Mann draußen in der Wildnis fotografieren,
also höhere Kontaktchancen hat?
Hat er höhere Kontaktchancen? Also ist es auch so? Oder die Frau, die sich kleiner macht, bringt das was?
Also empirisch ehrlicherweise kenne ich keine Studie, die das tatsächlich so bestätigen kann. Aber man könnte annehmen, dass das tatsächlich erfolgreich ist, quasi. Also es ist ja eine Form der sozusagen Selbstdarstellung. Bei dieser Selbstdarstellung versucht man ja zu antizipieren, was bei dem anderen, und wenn es ja das andere Geschlecht ist, gut ankommt. So. Und genau, und oftmals ist es tatsächlich so, dass diese Geschlechterstereotype passen. Ich weiß, dass beispielsweise, es gibt ja auch Partnerbörse, die auf sexuelle Minoritäten abzielen. Da ist nachvollziehbarerweise die Selbstdarstellung wiederum ganz anders.
Sie haben vorhin gesagt, dass es ja durchaus wichtig ist, das möglichst zeitnah auch dann in die nicht digitale Welt zu übertragen. Führt mich dann doch wieder zu der Frage, dass doch offensichtlich die Reaktion auf bestimmte Dinge, die Mimik, die Gestik, doch eine sehr erhebliche Rolle spielen bei der Partnerauswahl. Das ist richtig.
Genau. Mimik, Gestik, überhaupt irgendwie, das, was man attraktiv findet, Geruch, Stimme, also, ne?
Ja, jemanden nicht riechen können zum Beispiel, ist ja durchaus ein Ausdruck, der ja seine Berechtigung hat.
Genau.
Das kann man natürlich in der digitalen Welt nicht darstellen. Bleibt auch wichtig.
Und wenn es dann zu diesem Date kommt, also man hat das dann übertragen von der digitalen Welt in die nicht digitale Welt, können Sie da irgendwelche Empfehlungen aussprechen? Muss man da, vor allem Frauen, auf Dinge achten oder was sie beachten sollten, wenn sie sich treffen?
Ja, also ich finde, man muss schon so ein bisschen Sicherheitsvorkehrungen treffen. Man sollte da nicht zu blauäugig sein oder naiv. Also ich würde immer einen öffentlichen Ort aufsuchen, ein Restaurant beispielsweise, ein Café, wo sozusagen andere Menschen ebenfalls zugegen sind. Ich würde immer sozusagen Handy dabei nehmen, einer Freundin oder einem Freund Bescheid sagen. Mhm. Dass man sich irgendwie trifft und im Zweifelsfall auch nochmal sagen, hier, ruf doch nochmal an, nach einer halben Stunde oder was auch immer. Also ne, man muss irgendwie keine Angst schüren, aber ich wäre so ein bisschen vorsichtig und würde öffentliche Orte auf jeden Fall suchen.
Sind die Menschen nervöser, wenn sie sich auf diese Art treffen? Also wenn man vorher schon digitalen Kontakt hatte und dann sich jetzt gegenüber sitzt plötzlich? Ich könnte mir vorstellen, dass ich da nervöser wäre, als wenn ich jetzt die Frau einfach treffe und denke, oh, die gefällt mir.
Ja. Ist glaube ich auch eine Trainingssache. Aber was man definitiv sagen kann, ist, dass wenn jetzt dieser in aller Regel dann textbasierte Kontakt über Online-Dating-Portale länger währte und man jetzt irgendwie eine Vorstellung hat und da auch sich so ein Idealbild aufgebaut hat oder auch, weil es sehr projektiv ist, vielleicht so Verliebtheitsgefühle empfindet, dann ist man natürlich wahnsinnig aufgeregt. Ne? Und zwar nicht nur diese Person zu treffen, sondern natürlich mit der Frage, ist das denn jetzt tatsächlich die Person so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ne?
Auf dem Foto, das vielleicht manipuliert wurde.
Ja. Mit nacktem Oberkörper.
Genau, in der Wildnis.
In der Wüste. Vor Lagerfeuer, ja. Also was mich jetzt wirklich mal interessiert, und da haben Sie ja, glaube ich, auch einige Forschungsprojekte schon hinter sich. Gibt es denn wissenschaftliche Belege dafür, halten Online-Beziehungen länger als in der nicht digitalen Welt geschlossene, weil vielleicht vorher dieses Matching schon stattgefunden hat?
Also es fehlt tatsächlich so Längsschnittstudien, ne, die das wirklich mal über einen langen Zeitraum messen. Es gibt irgendwie Studien, die oftmals dann aber auch von Partnervermittlungen beauftragt worden sind, und die zeigen also, dass die Leute glücklicher sind und länger zusammen sind und so weiter und so fort.
Kann man denen trauen? Ich meine, ja, klar ist, dass das bei denen so rauskommt. Ja,
ja, also genau. Ich glaube, man muss so ein bisschen vorsichtig sein, was die Interpretation dieser Ergebnisse anbelangt. Oder andersrum gefragt, warum sollte das sozusagen auf Basis von Online-Dating jetzt deutlich erfolgreicher sein als in der Realität? Klar kann man sagen, Matchmaking-System und so weiter und so fort. Ich glaube, irgendwann ist es ja auch gar nicht mehr entscheidend, wo man sich kennengelernt hat, sondern dafür, ob man dann lange zusammenbleibt, da hängt, es ist von so vielen Faktoren abhängig, dass man das dann nicht einzig und allein auf Partnerbörsen beispielsweise zurückführen kann. Und ein zweiter Effekt, der nicht außer Acht zu lassen ist, dass gerade bei Partnervermittlungen, also Online-Partnervermittlungen, die Suchenden auch älter sind. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann sagt, so, jetzt binde ich mich auch deutlich höher.
Anders als bei einem 20-Jährigen.
Genau. Ne? Also diesen Alterseffekt, den muss man eben auch berücksichtigen.
Was es ja auch immer noch gibt, das finde ich sehr spannend vor dem Hintergrund. Sie haben gesagt, was, 2500 verschiedene Anbieter allein in Deutschland. Es gibt ja immer noch die gute alte Zeitungsannonce.
Ja, gibt's noch.
Und ja, die sind ja immer recht krass, weil die auch sehr blumig geschrieben sind. Also das hat ja mit Authentizität, glaube ich, wenig zu tun. Wie kommt das denn noch, dass so ein Fossil noch existiert?
Ja, wie kommt das? Weil es halt Leute gibt, die das gerne noch so quasi auf traditionellem Wege machen, ja, ne? Sind oftmals nicht die Jüngsten.
Ja, stimmt. Ja.
Also insofern ein Relikt aus einer auch anderen Zeit. Naja, und man setzt ja auch vielleicht so ein bewusstendes, ja, wie soll ich sagen, Gegenbeispiel zu dem Trend, sich jetzt quasi zu digitalisieren.
Was ja dann auch vielleicht Gleichgesinnte dann auf den Plan ruft.
Absolut.
Ich möchte die Frage, die wir mit denen, mit hält das länger, kann man ja auch noch mal ein bisschen weicher formulieren. Man kann ja noch mal fragen, das würde ich jetzt gerne tun, welche Vorteile sehen Sie denn jetzt im Online-Dating gegenüber dem Dating in der nicht digitalen Welt?
Also zum einen kann man, je nachdem, also wenn man, ich gehe jetzt davon aus, dass man sich auf diesen seriösen Plattformen bewegt und auf der Suche nach einem langfristigen Partner ist so, dann kann man einfach davon ausgehen, dass sich dort in aller Regel Personen finden, die ein ähnliches Motiv haben und auch auf der seriösen Suche ist. Wenn ich im Restaurant oder in der Bahn bin, dann kann ich natürlich Leute ansprechen, kann aber auch sein, dass die schon längst vergeben sind und so. Also, dann ist es eine zeiteffiziente Möglichkeit. Mhm. Also ich finde schon irgendwie die Möglichkeit, zu jeder Zeit und an jedem Ort nochmal Ausschau zu halten, enorm vorteilhaft. Es sind unglaublich viele Nutzer auf diesen Börsen, also oder auf diesen Online-Dating-Websites. Also insofern komme ich da mit vielen unterschiedlichen Leuten zusammen und vielleicht auch deutlich mehr oder ganz sicher deutlich mehr als in der Realität, weil das würde ich ja gar nicht schaffen.
Ja, klar.
So, und vielleicht ist es auch interessant, eben auch mal mit Menschen in Kontakt zu kommen, die ja nicht im Inner Circle sind. Mhm. Ne? Also nicht schon mir über den Weg laufen würden, aber vielleicht auch könnten. Das sind für mich auf jeden Fall die entscheidenden Vorteile.
Okay. Jetzt muss ich doch noch eine Frage stellen, weil Sie es selber gerade erwähnt haben. Welche Kriterien sind denn entscheidend, seriöse von unseriösen Angeboten zu unterscheiden? Wie erkennt man das denn als Nutzer?
Also tatsächlich muss man sagen, oftmals sind die seriösen, also haben ein nicht werbefinanziertes Preismodell. Das heißt, man zahlt dafür, man zahlt aber auch dafür, dass man eine gewisse Anonymität hat und auch mehr Kontrolle. Beispielsweise, wenn man ein Profil erstellt, wird das Foto nicht direkt nicht direkt freigegeben, sondern ich kann selbst entscheiden, ob ich und welcher Person ich das mein Foto zeigen möchte beispielsweise. Das ist sozusagen das Entscheidende und also ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fake-Profil erstellt wird, ist also bei den Portalen natürlich größer, wo es kaum Sicherheitseinstellungen gibt und man kaum persönliche Daten angeben muss. Mhm.
Ja, vielen Dank für die Erkenntnisse, die wir gewinnen konnten, unter anderem was amoröse Abenteuer betrifft, Alex, das war ja ganz aufschlussreich. Am Ende haben wir unser 30-Sekunden-Plädoyer. Und in diesem Fall möchten wir Sie bitten, in 30 Sekunden eine Empfehlung auszusprechen, wie Singles denn an die Paarsuche herangehen sollten.
Starten Sie bitte jetzt.
Meine Empfehlung wäre, zum einen nicht nur Online-Dating zu nutzen, sondern sozusagen mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, Orte aufzusuchen, wo man nette Menschen treffen kann, Menschen mit ähnlichen Interessen, mit ähnlichen Werten, und sich realistisch darzustellen, sowohl beim Online-Dating als auch in der Realität.
Prima.
Das war Dankeschön. Kurz, prägnant, wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Ich habe wieder viele neue Erkenntnisse mitnehmen können, werde aber weiterhin keine amorösen Abenteuer suchen, um das Thema mal abzuschließen. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank, Frau Professor Dr. Aretz, dass Sie da waren, dass Sie so offen mit uns auch gesprochen haben über ein, ja, wichtiges, aber auch nicht ganz unheikles Thema.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Mir bleibt jetzt wie immer zum Schluss des Wissenschaftspodcasts die Ankündigung für den nächsten. Auch im März haben wir wieder ein, finde ich, gesellschaftlich sehr relevantes Thema und auch spannendes Thema. Und es geht nämlich darum, wie wir in Zukunft wohnen werden und leben werden. Vielleicht dann mit unserem gemeinsamen Partner oder mit der Partnerin. Also wie sehen Wohnungen aus? Wie sehen auch Städte aus? Welche Konzepte gibt es da? Was steckt hinter der Smart City zum Beispiel? Also da haben wir wieder viele, viele brennende Fragen und einen entsprechend gut vorbereiteten Experten, denke ich. Jetzt bleibt mir noch der Wunsch, genießt euren Valentinstag.
Genau, den Tag der Liebe. Vielen Dank fürs
Zuhören. Macht's gut.
Bis bald.
Tschüss. Tschüss. Atibeo.
Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius.